Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, guten Nachmittag, sehr geschätzte Damen und Herren, lieber Herr Bundesrat, liebe Landammänner, ich glaube, es sind zwei Landammänner da oder nur einer, ich weiß es nicht mehr, beide, zwei Landammänner von zwei sehr wichtigen Kantonen. Und zweitens möchte ich Ihnen gratulieren, dass Sie mich überhaupt eingeladen haben. Nein, das ist nämlich ein Risiko, Markus Somm einzuladen. Wie Sie wissen, bin ich Journalist. Und Journalisten hat einmal der amerikanische Schriftsteller Mark Twain gesagt, was ist ein Journalist? Ein Journalist ist ein Mensch, der sein Leben lang darüber nachdenkt, welchen Beruf hat er vielleicht verfehlt? Das ist mein Problem. Zweitens bin ich noch Chefredaktor vom Nebelspalter. Das ist sowieso unseriös. Aber ich bin noch Chefredaktor und ein anderer Amerikaner hat gesagt, was ist ein Chefredaktor? Ein Chefredaktor, den stellt man an, damit er den Spreu vom Weizen trennt und nachher sicherstellt, dass der Spreu auch gedruckt wird. Das ist meine Aufgabe. Gut, ich möchte Ihnen ein bisschen von der Schweizer Geschichte erzählen, im Besonderen eigentlich vor allem über die Geschichte, die hier mehr oder weniger vielleicht stattgefunden hat, auf dem Rütli, und warum die Eidgenossenschaft so ein unglaublich spezielles Gebilde ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch für die heutige aktuelle Situation. Wir müssen uns immer bewusst sein, und die Geschichte zeigt das, die Schweiz ist ein Sonderfall, seit es die Schweiz gibt, und zwar ein absoluter Sonderfall. Wir sind eine der ältesten Republiken dieser Welt, eine der ältesten. Die Amerikaner sind 1776 Unabhängigkeitserklärung erklärt, seither gelten sie als Republik. Wir sind viel, viel, viel älter. San Marino, ich gebe es zu, ist ein bisschen älter, glaube ich, 4. Jahrhundert nach Christus, aber wie Sie wissen, die Leute regen sich nicht so auf über San Marino. In der EU gibt es keinen Widerstand gegen San Marino. Offensichtlich ist diese Republik nicht so schlimm, nicht so ein Problem. Aber die Schweiz und Amerika sind die zwei Republiken, und ich nehme das sehr ernst, das sind die zwei Republiken dieser Welt, die den politischen Eliten in der EU immer auf die Nerven gehen. Immer auf die Nerven gehen. Und das hat mit unserer Verfassung zu tun. Gut, Rütli. Es ist völlig klar, kein Mensch weiß, ob der sogenannte Rütli-Schwur überhaupt stattgefunden hat. Man weiß es auch nicht, ob er hier stattgefunden hat. Es ist sehr schwer zu belegen, selbstverständlich ist das ein Mythos. Das heißt aber nicht, dass das nicht stimmt. Kann durchaus sein, wir können es aber nicht belegen. Was aber ganz sicher ist, es ist ein Mythos, der sehr alt ist. Das Rütli kommt schon vor im Weißen Buch von Sarnen, das ist 1470. Das ist relativ früh, das ist 200 Jahre nach 1291. Per Bundesbrief wissen wir, dass 1291 das Gründungsdatum ist der Eidgenossenschaft. Das ist nur 200 Jahre, das ist 6 Generationen. Das ist nicht so lange. Das ist nicht so lange her. Von daher auch da eine gewisse Plausibilität durchaus. Natürlich ist der Ort auch gut gelegen zwischen den drei Kantonen, leicht erreichbar mit dem See oder über den Berg und so weiter, ist auch noch wichtig. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, es ist ein Mythos, der alt ist und immer noch funktioniert. Sie selber haben es wahrscheinlich alle auch so erlebt, wenn man da hochgeht. Es ist doch ein erhebendes Gefühl. Es ist wunderschön hier, aber es ist eben auch ein erhebendes Gefühl, zu wissen, dass auf dieser Kuhwiese ein neuer Staat gegründet wurde. Ist doch unglaublich, wenn man das vergleicht mit den Deutschen. Die Deutschen haben ihr Kaiserreich 1871 wo gegründet? In einem Schloss, und zwar im Spiegelsaal von Versailles. Das ist doch ein Riesenunterschied. Wir haben die Kuhwiese vorgezogen. Es passt zur Schweiz. Und das ist auch der Grund, warum dieser Mythos immer noch funktioniert, weil es funktioniert für die Schweiz, für unser Eigenverständnis. Wir haben das Gefühl, die Wiese, das ist demokratisch. Jeder kann sich da aufhalten. Es gibt keine Schranken, es gibt keine Zulassungsbeschränkung und so weiter. Außer vielleicht die gemeinnützige Gesellschaft der Schweiz, die sich da ein bisschen diese Rolle zugesprochen hat. Aber sonst ist das sehr demokratisch. Zweitens ist es auch egalitär. Ich stehe zwar jetzt oben, aber das ist ein Zufall. Ich könnte auch unten stehen, wie seinerzeit General Guison. General Guison stand da unten beim Baum und hatte dann alle Offiziere gegen sich. Also es waren etwa 600 Offiziere. Und er hat dann gegen den Berg hinaufreden müssen, ohne Mikrofon. Nicht einfach. Dann kommt noch dazu, er war eher so wie ich, eher kleiner Statur. Also er musste ziemlich laut reden, dass die Offiziere ihn auch verstanden. Warum stand eigentlich Guisan da unten? Es war ihm sehr, sehr wichtig, dass die Offiziere natürlich den See sahen, weil der See ist ja schön, aber er war ja vom Genfersee, also wusste er, ein Genfersee ist natürlich schon noch was anderes als dieser See da, aber trotzdem, tut mir leid, trotzdem, man wollte das den See zeigen, aber viel wichtiger war natürlich die Gotthardroute, die Eisenbahn, das war ein wichtiges Pfand der Schweiz damals im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. Das wollte er den Offizieren klar machen. Gut, zurück zur Rütli. Wiese, was ist denn da passiert? Wie gesagt, eine Verschwörung, vielleicht, wir wissen es nicht, aber was ganz eindeutig ist, und das ist sehr wichtig, und Marcel Dettling hat zu Recht darauf hingewiesen, der Bundesbrief, das ist eines der ältesten Dokumente unserer Geschichte sowieso, und er ist echt. Man hat ihn ja immer wieder angezweifelt und gesagt, ja, nein, das ist doch sicher eine Fälschung und so weiter, was nicht eine schlechte Vermutung war, weil im Mittelalter wurde dauernd gefälscht, das ist normal, so hat der Papst zum Beispiel den Kirchenstaat hat durch Fälschung sich zugesprochen und behauptet, Konstantin hätte ihn dem Papst geschenkt, hat nicht gestimmt. Aber hier, der Bundesbrief ist absolut authentisch. Man hat ihn mit einer Radiokarbonmethode, hatte man das Alter feststellen können und der Brief stammt eindeutig aus dem 13. Jahrhundert. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, am Datum zu zweifeln, 1291 zu Beginn des Augusts. Das ist kein Zufall. Ziemlich sicher nicht, weil am 15. Juli, wenn es mir recht ist, ist Rudolf von Habsburg gestorben. Das war der damalige Kaiser. Und dass es wahrscheinlich war, dass der Auslöser, diesen Bundesbrief aufzusetzen, weil die Urkantone, die drei Kantone hier, hatten sehr große Angst, dass wieder eine Zeit der Unsicherheit ausbrechen würde, wie vorher, bevor Rudolf von Habsburg als Kaiser gekrönt worden war. Das war eine sehr unruhige Zeit. Und jetzt, das ist ganz wichtig, dass sie sich ins Mittelalter zurückversetzen. Das absolute, größte, wichtigste Thema im Mittelalter, aber eigentlich auch noch zu unserer Zeit, aber das merkt man nicht mehr so, war die Sicherheit. Sicherheit war das Wichtigste. Und zwar extern und intern. Und der Bundesbrief, Marcel Dettling, hat zu Recht darauf hingewiesen, regelt genau diese zwei Dinge. Und zwar zuerst, das ist ganz wichtig, das Interne. Alles, das wird über die Richter gesprochen, über die Justiz, über die Strafen, über die Verbrechen, die man ahnden muss und so weiter. Das war ein Dokument, wo die drei Kantone gesagt haben, wie man verfahren soll mit Rechtsbrüchen, mit Mord, Totschlag, Brandstiftung, Raub und so weiter. Wie soll man verfahren in diesen drei Kantonen? Und zweitens natürlich der externe Schutz. Wenn jemand uns angreift, die drei Kantone, dann organisieren wir uns, dann halten wir zusammen. Das ist der Inhalt dieses Briefes. Das Entscheidende an diesem Brief, und deswegen ist es ein welthistorisch bedeutsames Dokument, es ist eines der ältesten Dokumente der Selbstregierung. Da haben drei Länder, die drei Urkantone, Uri, Schweiz und Unterwalden, haben sich selber organisiert. Die haben selber gesagt, wir stellen jetzt Sicherheit in unserem Territorium her. Und wir sichern die Sicherheit ab gegen äußere Feinde. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für eine Revolution war. Weil grundsätzlich im Mittelalter, wer ist zuständig für Sicherheit? Das war der Adel, das waren die Fürsten, das waren die Könige, die Kaiser und so weiter. Dass Gemeinden, hier Gemeinden, diese Aufgabe selber in die Hand nehmen, ist sehr, sehr außergewöhnlich. Es ist nicht völlig einzigartig in Europa, das gab es auch an anderen Orten. Es gab das zum Beispiel in Ostfriesland, in Italien, es gab es in Tirol, es gab es überall auch. Das Entscheidende aber ist, dass aus diesem Bund hier ein moderner Staat entstand und dass diese Republik, weil es faktisch eine Republik war, eine Republik heißt kein König, keine Monarchie, keine Oligarchie, doch, das geht noch, aber keine Monarchie, das ist das Entscheidende. Diese Eidgenossenschaft war von Anfang an eine Republik. Sie unterstand zwar formell noch dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, aber faktisch war das eine Republik. Und was ganz speziell ist, und darauf müssen wir einfach stolz sein, und das müssen wir verteidigen. Wir sind die älteste Republik, die noch besteht. Die älteste. Und das ist eine unglaubliche Vergangenheit, das ist eine unglaubliche DNA. Es ist eigentlich ein Ausnahmefall, dass ich jetzt Hochdeutsch spreche. Warum rede ich eigentlich Hochdeutsch? Wegen unseren welschen Miteidgenossen, aber grundsätzlich in der Deutschschweiz, Sie wissen es, wir reden Schweizerdeutsch. Und zwar jeder mit einem anderen Dialekt. Warum eigentlich? Weil wir eine Republik sind. weil kein Kanton bei uns sich durchsetzen konnte mit seiner Hochsprache. Hochsprachen gehören zu Monarchien. Am Hof wird die Hochsprache entwickelt und dann müssen alle Untertanen so schwatzen, wie eben der Kaiser oder der König das befiehlt. Nur in der Schweiz redet jeder sein Kauderwelsch, das niemand versteht. Das ist sehr, sehr republikanisch und passt zu unserer Geschichte. Gut, zurück zum Bundesbrief. Warum war das eigentlich möglich, dass diese drei Kantone hier so eine unglaubliche, wie soll ich sagen, so eine Revolution der Selbstregierung durchsetzen konnten? Und da muss ich ein bisschen ausholen. Das Entscheidende an der Schweizer Geschichte oder die beste Frage für die Schweizer Geschichte ist eigentlich, warum sind die überhaupt entstanden in den Alpen? Und zwar, wenn man die Alpen anschaut. Die Alpen sind das wichtigste, historisch wichtigste und erstaunlichste Gebirge der Weltgeschichte. Warum? Sie liegen in Europa zwischen Wien und Nizza, 1200 Kilometer, teilweise sehr hoch. Das ist ein unglaubliches Verkehrshindernis. Und die Alpen liegen zwischen Südeuropa und Nordeuropa, zwischen dem germanischen Kulturraum und dem lateinischen, logischerweise wegen der Alpen. Die Alpen zu durchqueren war immer extrem wichtig, seit den Römern, war immer sehr wichtig. Und wer die Pässe durch die Alpen kontrollieren konnte, hatte einen unglaublichen militärischen Wert, aber auch einen wirtschaftlichen. Jetzt, was auch interessant ist, die Alpen haben gar nicht so viele gute Pässe. Ein guter Pass ist ein niedriger Pass, ist ein schneesicherer Pass, ist ein sicherer Pass, ist ein Pass, wo es keine Bergstürze gibt und so weiter, keine Brücken nötig sind. Es gibt etwa 10 gute Pässe durch die Alpen, vom Westen bis im Osten, Mont-Cenis, dann Grosser St. Bernhard, Simplon, Gotthard, Bündnerpässe und dann kommt der Brenner. Und dann ist fertig, das sind die besten Pässe. Und wer diese Pässe in der Hand hat, der hat Macht. Und das Interessante an der Schweizer Geschichte, und das ist die interessante Frage, warum ist im Tirol und in Savoyen, also in Westalpen und in den Ostalpen, warum sind da Monarchien, haben sich da gehalten, starke Dynastien, nämlich die Habsburger und das Haus Savoyen. Und nur in den Zentralalpen entstanden drei Republiken, Eidgenossenschaft, Wallis und Graubünden. Das sind drei Republiken. Warum eigentlich? Und es hat wahrscheinlich mit dem Gotthard zu tun. Weil der Gotthard, der wurde erst im 13. Jahrhundert begehbar gemacht. Der war vorher nicht bekannt, wurde praktisch nicht benutzt. Und deswegen hat, Entschuldigung, keine Beleidigung für die Urner, aber es hat sich kein Schwein für diese Gegend interessiert. Das war enorm abgelegen. Uri, die Achsenstraße, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Uri war praktisch nur über den Seeweg erreichbar. Das war eine Insel mitten in den Alpen. Und die Urner, die waren eigentlich für sich selbst. Die konnten machen, was sie wollten. Adel hatte zwar gewisse Herrschaftsrechte, aber die interessierten niemanden. Wer möchte da nach Uri? Das war so abgelegen. Und dann plötzlich geht dieser Gotthard auf. Und Uri wird welthistorisch wichtig. Wird zu einem der wichtigsten Elemente des neuen Superhighways in Europa, von der Nordsee bis nach Mailand. Das muss man sich mal vorstellen, weil die ganzen Seewege rein und dann der Gotthard bis nach Mailand, das war der wichtigste Handelsweg überhaupt in Europa für 1000 Jahre, ist es heute noch. Und jetzt kommt's. Weil hier die Urkantone relativ lange in Ruhe gelassen wurden, konnten sie auch ihre Macht schon ausbauen, bevor die Habsburger dieses Gebiet wirklich richtig besetzen konnten. Und das wichtigste Datum der Schweizer Geschichte, das müssen Sie sich merken, sonst müssen Sie sich nichts merken, was ich heute erzähle, ist 1231. Das ist Reichsunmittelbarkeit, Reichsfreiheit für Uri. Der Kaiser hat das gegeben. Warum? Weil er natürlich die Habsburger fernhalten wollte. Der damalige Kaiser war ein Staufer. Der wollte nicht, dass die Habsburger zu stark werden. Deswegen wollte er nicht, dass sie den Gotthard, den neuen Gotthard, erschließen können oder besser gesagt kontrollieren können. Und deswegen hat Uri diese Reichsfreiheit bekommen. Das heißt, man ist direkt dem Kaiser unterstellt. Da hat praktisch kein, nein, nicht praktisch, es war so, kein Fürst hatte irgendetwas zu sagen in diesem Land. Und sind Sie sich dessen bewusst, Sie stehen hier auf einem Boden, der seit 1291 selbst regiert ist. Das ist unglaublich, das gibt es sonst praktisch nie. Vielleicht die Osterinseln, da können Sie mal schauen, aber sonst, es ist einzigartig. Und zurück zu Uri. Das Erste, was die Urner gemacht haben, ist die Landsgemeinde einführen. Das ist eine der ältesten Landsgemeinden überhaupt, die wurde eingeführt. Jeder Mann, der 14 Jahre alt war, war waffenfähig und stimm- und wahlberechtigt. Und an der Landsgemeinde, das war keine Folklore. Lassen Sie sich das nicht einreden von linken Historikern. Das war keine Folklore. Das war von Anfang an der Souverän, wo alle Urner Männer abstimmten über alles, was wichtig war. Die haben den Landammann gewählt, die Offiziere gewählt, die Richter gewählt, die haben Gesetze gemacht, die haben Todesurteile gesprochen, die haben alles entschieden, was entscheidend war für Uri. Unglaublich, das Gleiche passierte später dann sehr schnell auch in Schwyz und in Unterwalden. Und das ist der Grund, warum dieser Bundesbrief so speziell ist, weil diese Kantone, die schon autonom waren, die schlossen sich jetzt zusammen und bildeten diese Eidgenossenschaften. Und ich sage es noch einmal, ganz, ganz einzigartig, dass Gemeinden die Sicherheit, damit verbunden natürlich auch die Freiheit, in die eigenen Hände nahmen. Gut, ich komme langsam zum Schluss, wenn Sie noch mögen. Mögen Sie noch? Es gibt dann eine Prüfung. Ja? Nein. Warum hat dieser Bund überlebt? Das ist ja dann das Entscheidende. Ich habe erwähnt, es gab auch solche Bünde, solche Bauernbünde und so weiter, Gemeindebünde, gab es überall im damaligen Deutschen Reich. Warum haben sie überlebt? Warum haben die Eidgenossen überlebt? Und das ist auch wichtig für die heutige aktuelle Diskussion. Weil die Eidgenossen militärisch unglaublich stark waren in den ersten 200 Jahren ihrer Geschichte. Die haben praktisch jede Schlacht gewonnen. Es fing an 1315 im Morgarten. Glauben Sie nicht den linken Historikern, die das immer ein bisschen verwedeln wollen. Und auch selbst beim Ort der Schlacht wird das völlig verwedelt. Wenn man das liest, hat man das Gefühl, es fand nie eine Schlacht statt. Stimmt nicht. Ist auch sehr gut belegt. Ist deswegen auch historisch von großer, großer Bedeutung, von welthistorischer Bedeutung, weil es war das erste Mal, dass ein Ritterheer geschlagen wurde von Bauern. Das ist sehr, sehr speziell, weil das war die 1291, das war eigentlich die hohe Zeit des Rittertums. Das waren Panzer, oder? Die modernen, die damaligen hochgerüsteten Ritter waren ähnlich wie Panzer. Das waren unglaubliche Kriegsmaschinen und niemand konnte die eigentlich schlagen, außer die Infanterie in der Schweiz. Und 1315 fängt das an. 1386 ist das zweite ganz wichtige Datum, Sempach, weil da die Schweizer bewiesen haben, dass sie sogar auf dem offenen Feld fähig waren, ein Ritterheer zu besiegen. Ich habe gesagt, sie waren militärisch unschlagbar. Um eine Zahl zu bringen, die das dokumentiert, von 1315 bis 1511 haben die Eidgenossen sehr, sehr viele Schlachten geschlagen gegen die Habsburger. Das war der Hauptfeind. Das war eine Supermacht, das war eine europäische Supermacht damals. Sie haben 48 Schlachten haben die Eidgenossen und die Habsburger ausgetragen. Und von diesen 48 Schlachten haben sie 42 Schlachten gewonnen. 42 Schlachten. Was sind die Folgen dieser militärischen Überlegenheit? Erstens, die Eidgenossenschaft wächst. 1332 kommt Luzern hinzu, 1351 ganz entscheidend Zürich. Das war eine große freie Reichsstadt. Und 1353 kommt Bern. Das machte die Eidgenossenschaft noch einmal spezieller, weil es war das erste Mal auch in Europa, dass es Bündnisse gab zwischen Bauern und Stadtbürgern. War auch sehr speziell. Und diese Eidgenossenschaft hat sich dann entwickelt, wenn Sie die Topografie unseres Landes anschauen, ist ganz offensichtlich, dass unsere Grenzen militärisch bedingt sind. Überall da, wo es ziemlich flach wurde, haben die Eidgenossen aufgehört zu expandieren, weil sie wussten, das war relativ schwierig, mit der Infanterie weiterhin zu verteidigen. Da waren die Ritter dann wieder überlegen oder die Artillerie später. Was sind die Folgen dieses Sonderfalls? Was ist so speziell? Ich habe es schon ein paar Mal angedeutet. Erstens, Republik. Zweitens, relativ egalitär. Wir haben keinen Adel. Seit dem 14. Jahrhundert gibt es in der Schweiz keinen Adel mehr. Wir haben den Adel vertrieben. Deswegen sind wir auch kulturell relativ egalitär. Dann drittens, ganz wichtig, natürlich Unabhängigkeit. Faktisch ist die Eidgenossenschaft 1499 nach dem Schwabenkrieg unabhängig geworden. Das heißt, man war formell zwar immer noch Mitglied des Deutschen Reiches und so weiter, aber es gibt keine Gesetze mehr, die hier galten ab 1499. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Zweitens, und das stimmt eben, was man immer wieder sagt, fremde Richter hatten wir seit 1291 nicht mehr. Das war damals sehr entscheidend, das war ein ganz wichtiges Element. Und die Aktualität, die offensichtlich ist, diese Art von Selbstregierung, das ist die DNA unseres Landes. Das ist die DNA unseres Landes immer gewesen. Schauen Sie zum Beispiel die Landsgemeinde von Uri an. 1231 gegründet, bis 1928 hat sie bestanden, dann haben die Urner einen riesen Fehler gemacht, für den sie sich schämen sollten, sie haben sie abgeschafft. Aber was ganz entscheidend war, diese Landsgemeinde hat immer bestanden, außer diese kurze Zeit, wo der Napoleon hier war und das Land besetzt hat. Das ist ja die Zeit, die die meisten Leute, die in die EU wollen, für die schönste Zeit der Schweiz halten. Als Napoleon eine Fremdherrschaft in Afghanistan hatte, das finden die EU-Fähne, finden das super. Aber noch zurück zur Landsgemeinde. Diese lange, lange demokratische Tradition, diese lange Tradition der Selbstbestimmung ist entscheidend. Das ist die DNA dieses Landes. Und das merkt man heute noch auf diesem Rütli. Es ist kein Zufall, dass General Guizot eigentlich mit diesem Rütli-Rapport damals 1940 jeden Zweifel am Widerstand, an der Widerstandskraft der Schweizerischen Armee zerstreut hat, aber auch seine eigene Autorität absolut befestigt hat. Seither, seit diesem Rütli-Rapport, war er überall unbestritten. Diese Wiese hat etwas Heiliges, weil hier die Menschen selber entschieden haben, wir wollen selber für uns sorgen, wir wollen uns selber regieren, wir brauchen keine Fürsten, wir brauchen keine Ursula von der Leyen, wir brauchen keine Adlige, die hier sagen, wie bei uns Recht und Ordnung hergestellt werden. Und zum Schluss noch ein interessantes Zitat. Sie müssen sich vorstellen, was auch ganz wichtig ist für die Schweizer Geschichte, dass wir einen schlechten Ruf haben in Europa, das ist uralt. Weil die politischen Eliten, das sind ja auch die Leute wie ich, die schreiben können, leider. Das sind die Leute, die schreiben. Und das sind die Hofschanzen. Wir sind ja auch die Hofschanzen der Politiker. Und die Hofschanzen schon im 15. Jahrhundert haben nichts Gescheites zu tun gehabt, als für den Adel Schmähschriften zu schreiben gegen die Eidgenossen, weil die Eidgenossen so schlimm waren. Und einer hieß Johannes Heidenberg, das war ein Abt in Würzburg. Und er hat 1515 über die Eidgenossenschaft geschrieben. Aber das sage ich, das schreibe und überliefere ich schriftlich. Bisschen redundant, aber ist ein Journalist. Aber das sage, das schreibe und überliefere ich schriftlich der Nachwelt, was heute alle wissen, die mit uns in Deutschland leben und alle sagen, welche die Sitten der Schweizer kennen. Dass diese Leute sind von Natur übermütig, den Fürsten Feind, aufrührerisch und schon seit langer Zeit widerspenstig und ungehorsam gegen ihren Herrn, von Verachtung gegen andere, von Anmaßung in sich selbst erfüllt, im Krieg hinterlistig und Liebhaber des Betrugs. Ich sage indes, dass sie im Kriege, jetzt muss es doch zugeben, nicht nur herzhaft, sondern auch klug und sich gegenseitig in aller Not treueste Helfer sind und keiner den anderen in der Gefahr verlässt und auch der Reiche den Armen nicht verachtet. Ich habe es gesagt am Schluss, ganz wichtig, die Haltung gegen den Adel, gegen die Aristokratie, gegen die Könige, gegen die Kaiser, das ist die DNA dieses Landes. Und ich möchte dann noch kurz zum Schluss dokumentieren an dieser sehr schönen Hellebarden, die ein Schweizer Gard ist, ein ehemaliger Schweizer Gard ist, das sieht man ihm ja an schon. Einfach so, gratuliere. Ein ehemaliger Schweizer Gard ist Dreck, das ist eine Hellebarde, das ist eine Entwicklung. Das ist eine Entwicklung der eidgenössischen Rüstungsindustrie, die wir jetzt ja wieder deregulieren, Gott sei Dank. Und zwar ist es eine ganz typische klassenkämpferische Waffe, weil es ist eine Waffe, die extra entwickelt wurde gegen die Ritter. Weil die Ritter, ich habe es gesagt, die waren schwer bewaffnet, in einer sehr schweren Rüstung saßen sie auf ihren Rossen. Und was haben die Eidgenossen gemacht mit der Hellebarde? Zuerst, das ist der Haken. Dann hat man hinten gezogen an der Rüstung und konnte so den Ritter vom Pferd hinunterziehen. Und kaum lag er am Boden, war er eigentlich wie ein Käfer. Ein Kafkaesker Käfer, der konnte sich praktisch nicht mehr bewegen. Und was haben dann die Schweizer gemacht? Mit diesem Teil haben sie die Rüstung aufgeschlitzt, wie mit einem Büchsenöffner. So, tack und so. Und dann war der Ritter nicht mehr am Leben. Das ist die Geschichte dieser Waffe. Ist eine sehr typische Waffe für die Eidgenossen. Die Eidgenossen waren ein Bauern- und Bürgerheer gegen den Adel und gegen die Aristokratie. Und wenn sie nicht einverstanden sind, dann muss ich sagen, Churchill hat einmal gesagt, wenn zwei Menschen gleicher Meinung sind, dann ist einer davon überflüssig. In dem Sinne, vielen Dank.
Das war Bern einfach,
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch